Herzlich willkommen beim Business Wege Podcast. Hier geht es um den Zugang zu Praxiswissen rund um unternehmerisches Denken und Handeln. Du erfährst in Interviews mit CEOs und Solo-Folgen, wie dein eigener Businessweg nachhaltig wachsen kann. Ich bin Stella, die Inhaberin von Business Wege und dein Host und wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration beim Hören dieser Folge. Guten Morgen zusammen und willkommen zum heutigen Podcast-Interview. Wir haben Henning hier und Henning ist Geschäftsführer und Inhaber als Nachfolger. Das heißt, er hat ein Unternehmen übernommen. Und diese Geschichte finde ich ganz besonders spannend, weil das ist etwas, was wir in Deutschland noch gar nicht so oft gehört haben. Und von daher freue ich mich gleich, mehr von Hennings Weg zu erfahren und habe zum Einstieg wieder eine kurze Frage mitgebracht. Lieber Henning, aus welchem Fehler hast du im letzten Jahr am meisten gelernt?
Ja, guten Morgen, liebe Stella. Aus welchem Fehler habe ich am meisten gelernt? Das ist eine interessante Frage. Hast du mich auch erwischt? Fehler machen wir alle. Ich bin nur jemand, der Fehler, sage ich mal, immer als Learning abhakt. Und ich glaube, der größte Fehler war, das etwas zu unterschätzen, das Ganze. Ich habe am Anfang auch gesagt, wenn ich eine Nachfolge antrete, das wird ein dickes Brett zu bohren, habe dann auch den Leuten erklärt, dass da ganz viel zu tun ist. Aber die Komplexität in den Details, die habe ich auch, wenn man es als Fehler bezeichnen kann, auch durchaus unterschätzt. Also die Kleinigkeiten sind das Detail.
Okay, ja, danke fürs Reinholen. Komplexität notiere ich mir mal. Da werde ich später auch noch mehr zu fragen. Und jetzt hol uns doch erstmal rein, was überhaupt für dich dieser Auslöser war, zu sagen, du bleibst nicht in der Festanstellung, sondern wagst diesen Schritt, eine Firma zu übernehmen.
Es war im Endeffekt ein Bauchgefühl für ein Angebot des vorigen Inhabers. Und ich muss dazu sagen, ich habe in dem Unternehmen schon mal gearbeitet vor längerer Zeit, auch war da 6 Jahre tätig, haben den Draht nie ganz gekappt, hat immer wieder mal losen Kontakt, so 1-2 Mal im Jahr miteinander gesprochen und irgendwann meinte er so, aus Altersgründen würde er gerne abgeben. Und in dem Moment, ich war gerade auf einer längeren Autofahrt unterwegs und habe gedacht, nach diesem Gespräch, das ist es. Wollte ich auch schon mal machen. Wir hatten auch schon mal in der Vergangenheit darüber gesprochen. Das ist immer so ein, es war wie so eine unvollendete Story, die da irgendwie war. Und ich wusste, jetzt geht das los. Da nicht sehr viel drüber nachdenken müssen. Es war in dem Moment, ist diese Entscheidung in meinem Kopf gefallen.
Hey, und da ist ja bestimmt davor schon ganz viel passiert. Jetzt hast du uns reingeholt. Also die Firma, die du übernommen hast, du hast selber auch schon mal dort gearbeitet. Also du hattest Bezug zu den Prozessen. Warst du schon mal unternehmerisch tätig? Also hast du schon mal gegründet oder wie bist du überhaupt dahin gekommen? Diesen Gedanken zu erlauben, so krass, ich kann mir wirklich jetzt vorstellen, eine Firma zu übernehmen.
Das Übernehmen oder sag ich mal, diese Vorstellungskraft, die ist bei mir in den letzten Jahren, diese Confidence ist gewachsen, weil ich komme aus dem Projektmanagement, habe die Jahre davor jetzt, bevor ich Unternehmer geworden bin, als Projektmanager, später als Senior Project Manager gearbeitet bei einem relativ großen Mittelständler, habe da sehr große Projekte abgearbeitet und das eben hat mir auch durch diese ganze strukturierte Arbeitsweise, also ich bin auch da zertifizierter Projektmanager, trage diesen Titel des Project Management Professional vom PMI. Das hat mir auch so die Confidence gegeben, weil das ist im Endeffekt auch nur ein Programm, was man macht. Also eine Anreihung oder eine Unterordnung von Projekten oder einen großen Schirm. Das ist eine Selbstständigkeit oder eine Übernahme. Das ist genau dasselbe. Ich habe muss mir strukturiert die Arbeiten runterbrechen in die einzelnen Schritte. Ich muss es planen. Ich muss es sponsern, finanzieren, das Ganze. Und das mir in dem Moment da wirklich auch dann das Selbstvertrauen gegeben, zu sagen, da zweifle ich überhaupt nicht daran, dass ich das hinkriege. Das war nicht nur der nächste logische Schritt, das war wie eine Vorbereitung auf das Kommende.
Ja, super hilfreich, dass du das erwähnst, Henning, weil das ganze Thema Projektmanagement und eben auch deine Expertise darin, das habe ich jetzt in der Zusammenarbeit nochmal ganz stark gemerkt, wie hilfreich das sein kann. Also wirklich, wenn wir im unternehmerischen Kontext denken, ne, egal jetzt welches Projekt realisiert werden darf, ob das ein Markteintritt ist mit neuen Angeboten, ob das ist, okay, wie bringe ich jetzt auch erstmal das Team zusammen nach einer Übernahme oder auch der ganze Nachfolgeprozess selber. Also das ist ein total starker Skill für diesen Weg als Nachfolger. Und wenn du jetzt nochmal zurückschaust und auch sagst, okay, diesen Weg, den kannst du bestimmten Menschen empfehlen. Was würdest du sagen, ist wichtig, um auch mit dieser Confidence dann wirklich in die Aktion zu gehen? Also wenn es jetzt um diesen Übernahmeprozess geht, um den Austausch mit Altinhaber oder Altinhaberin.
Ein wichtiger Punkt ist, dass man das sich vorher sehr gut durchplant, eben das als Projekt ansieht, mit den ganzen Projektphasen auch wirklich das Ganze initiieren, planen, exerzieren, überwachen und dann auch wirklich abschließen eines Tages. Und bevor man wirklich einsteigt, einen neutralen Juristen damit reinholen. Das ist mir, wäre mir ein Anliegen, dass ich das auch wirklich weitergebe an die nachfolgenden Berufszeichen. Da wirklich sich gut absichern, jemand Neutrales drüber gucken lassen, ein gutes Vertragswerk auch wirklich in die Tiefe gehen, in die Details, das gut aufsetzen lassen, auch wenn das 3,50 Euro kostet, das ist im unternehmerischen Kontext später wirklich nichts und spart einen Haufen.
Wenn du das jetzt nochmal aufbrichst, wenn wir in Phasen schauen, was würdest du sagen, waren jetzt deine Phasen dieses Übernahmeprozesses? Also wirklich von diesem Austausch im Vorfeld mit dem Altinhaber hinzu, du bist jetzt Nachfolger und was jetzt der Status quo ist, das wirst du ja gleich noch teilen.
Natürlich, es sind diese Phasen, dieses Initiieren, man hat erstmal die Ausgangssituation, dann macht man sich einen Businessplan, schaut sich das Ganze an, ob das finanziell abbildbar ist, wie man das Ganze stemmen kann, geht da zu verschiedenen Banken etc. und findet dann im Endeffekt eine Lösung und das Ganze, das ist dann erstmal diese Vorbereitung, wenn das gestemmt ist, dann das Vertragliche, das Ganze und dann sollte, wenn es aus meiner Perspektive da eine gute Einarbeitung durch den Vorgänger erfolgen. Ich weiß, dass in vielen Punkten da der Knackpunkt ist, das passiert oft nicht, da hatte ich mehr Glück, dass der Vorgänger mich dann unterstützt hat. Und dann geht das im Endeffekt rein in das ins Doing, das Ganze wirklich umzusetzen und erstmal in der Firma ankommen, mal den Stallgeruch anzunehmen, mit den Leuten klarzukommen. Man übernimmt ja auch Mitarbeiter. Das ist, glaube ich, somit die größte Herausforderung. Jetzt kommt der neue Chef, der alte geht. Man ersetzt da jemanden. Da gibt es einen Trauerprozess, nennt sich das in der Psychologie. Auch natürlich dieses Loslassen der Mitarbeiter von dem bestehenden System und dann die mal dann sich öffnen zu was Neues. Das ist wie mit allen Beziehungen natürlich komplex. Das ist eine Belastung für viele Menschen. Und das muss man begleiten als Geschäftsführer. Das ist super wichtig, dass man die Leute abholt, mit reinnimmt in Entscheidungsprozesse und sowas. Das ist eine ganz wichtige Phase. Und dann, das ist auch dieses Norming, wie es im Projektmanagement genannt wird. Also man sammelt sich dann zusammen, richtet das Ganze aus und dann fängt man eben an und als neues Team, die nicht nur die alten arbeiten, sondern vielleicht auch die neuen Perspektiven damit auszufüllen und da eben den Weg des planen Weg des neuen Geschäftsführers noch weiterzugehen. Und da sind wir jetzt auch an der Stelle, kann ich auch sagen.
Wenn du das zeitlich einordnest, worüber sprechen wir da? Also wie lange hat es bei dir gebraucht, um wirklich zu wissen, okay, das ist jetzt eine Option, du kannst übernehmen, hinzu, die Verträge sind alle unterschrieben und auch, was jetzt eben noch danach alles erfolgt ist, ne? Also mit dem Team gut klarzukommen, was ist das in Jahren, in Monaten?
Also ich würde auf jeden Fall mir mehr Zeit einräumen, als ich sie mir gegeben habe. Das muss ich gleich dazu sagen. Es war so ein bisschen so ein Sprint, den ich da im letzten, ja, das sind jetzt 16 Monate, in der Zeit ist unglaublich viel passiert. Ich muss auch sagen, man wird merken, dass sich manche Pläne nochmal ändern. Man kommt da rein mit Ideen, mit Plänen, was man von der externen Perspektive gesehen hatte oder man hatte vorher Ideen, die man mit reinbringen möchte und die muss man manchmal einfach anpassen an die Gegebenheiten oder an neue Möglichkeiten, die sich ergeben. Da muss man offen sein für solche Sachen. Einfach nur stur durchregieren, das kann ich nicht empfehlen. Das kann macht zwar der eine oder andere, ist auch natürlich branchenabhängig. Ja, wie gesagt, ich würde mir, wenn ich die Zeit nochmal hätte, mir mehr Zeit einräumen für das Ganze. Ich habe jetzt innerhalb von einem Jahr sozusagen bin ich reingekommen als Geschäftsführer, habe das Ganze übernommen, habe das erste Jahr dann noch mit Unterstützung von meinem Vorgänger gestaltet. Und habe aber dann schon relativ zeitnah entschieden, dass wir sehr viele Sachen ändern, unter anderem Standortwechsel, eine Umfirmierung. Also da sind ganz viele Sachen gekommen. Und das war eben auch eine Möglichkeit, die ich da vorgebunden habe. Ich habe einen Standort durch Zufall gefunden, der wo ich gesagt habe, auch gefühlt, da müssen wir hin. Aus dem anderen wollte ich raus, mittelfristig. Sich das aber wesentlich früher ergeben. Das war so ein Punkt, den hatte ich auf meiner Timeline so für 2-3 Jahre nach Übernahme geplant. Und der kam dann halt nach einem halben Jahr schon dazu. Und das ist natürlich wild, wenn man auch gar nicht so wirklich angekommen ist in dem ganzen Thema und dann schon solche großen Sprünge macht. Das ist dann für alle Beteiligten, für einen selbst, für das Firmenkonto, für die Mitarbeiter, ist das natürlich schon eine immense Belastung.
Ja, also was du beschreibst, das ist ja auch, ich würde mal sagen, eine Fähigkeit im unternehmerischen Kontext, schnell zu sein, also schnelles Handeln und auch wirklich Chancen zu erkennen, wenn sie da sind. Und bei dir sind es dann, wenn ich das wirklich jetzt heute einmal auf dem Kalender anschaue, 16 Monate, über die wir sprechen. Jetzt hast du schon den Standort gewechselt, also du bist mittlerweile auch umgezogen. an eine neue Firmenadresse. Du hast ein Team, du baust das Team auch weiter auf. Hol uns doch jetzt mal rein. Also was ist das Geschäftsmodell, Henning? Was hast du genau übernommen und was für Möglichkeiten hast du gesehen, die du jetzt zum Teil auch schon realisiert hast?
Ja gut, das ist im Endeffekt eine Dienstleistungs- und Vertriebsgeschichte. Im Endeffekt, man kann das wahrscheinlich eher so vergleichen mit einem handwerklichen Betrieb oder einem kleinen serviceorientierten Betrieb. Was wir wirklich machen, ist sehr nischig. Es geht dabei um Wagen und Gewichte. Das ist mal sehr random. Das ist, wo die alle sagen, wer macht was genau? Ja, Wagen mit 2A ohne Räder. Also Wagen zum Biegen. Und das im industriellen Bereich, aber auch für Medizintechnik und Labore. Und wir alles haben, also von dem Standardprodukt über die Dienstleistung bis hin zu Asset Management, dass wir den kompletten Bereich abdecken. Das heißt, wir haben diesen ganzen Product Lifecycle im Endeffekt vom Vertrieb über die Betreuung über die Jahre hin bis zum Ersatz wieder von der Ersatzbeschaffung von dem Produkt. Und das Ganze eben auch komplett für den Kunden gemanagt, dass der jährlich seine Prüfungen machen kann. Wenn das ein Handel eingesetzte Wagen sind, dann sind die eichfähig, dann gibt es eine Nacheichung, das ist eine ordentliche Aufgabe durch das Eichamt. Das unterstützen wir soweit, planen das alles im Endeffekt. Das ist dann so ein, der Kunde gibt es quasi komplett an uns ab in dem Fall. Und das ist auch so ein bisschen die Richtung, in welches der geht. Das heißt, diesen Service auszubauen und wir sehen halt ab, dass bei gerade größeren Kunden mit größeren Beständen da einfach weniger Personal vorgehalten wird. Wir sind auch sehr froh, wenn wir dann solche Sachen komplett übernehmen. Waage kann alles sein, vom Milligramm-Bereich bis, ich glaube, die größten, die wir im Portfolio haben, sind Kranwagen mit 250 Tonnen Kapazität. Da machen wir sehr viel. Ich bin selber immer als Servicetechniker im Bereich Großgeräte unterwegs. Das heißt, alles, was so bei LKWs drauf gebogen werden, Züge und Waggons und Gleiswagen und auch so Kranwagen. Das heißt, ich bin auch mit Servicetechniker, nicht nur Geschäftsführer. Sondern nebenbei arbeite ich auch richtig.
Genau, das war jetzt ein gutes Stichwort, Henning. Mir lag gerade noch die Frage auf der Zunge, so ein bisschen zu differenzieren, was jetzt auch deine Arbeitsbereiche und Schwerpunkte betrifft. Weil du hast ja jetzt ein klassisches KMU übernommen, also eine kleine und mittelständische Firma in Deutschland, die schon jahrelang am Markt existiert, die einen Kundenstamm mit sich bringt. Und jetzt hast du ja als Unternehmer und Nachfolger verschiedene Hüte auf. Also du bist jetzt einmal als Geschäftsführer am Start, dann bist du auch operativ tätig. Also du hast gerade gesagt, du machst auch Services, ne? Du fährst wirklich auch raus zu Kunden. Und wie balancierst du diese ganzen Aufgabenbereiche? Weil das ist ja jetzt eine ganze Menge, was du da auf einen Schlag übernommen hast.
Ja, richtig. Das ist auch, sag ich mal, die große Herausforderung an der Thematik. Also ich bin beispielsweise, mein gestriger Tag war vertriebliche Aktivität morgens. Auch natürlich, wir müssen auch sehen, dass wir weiter wachsen. Und das Unternehmen ist, wie du schon sagst, schon länger am Markt. Es ist wirklich länger am Markt. Wir haben nächstes Jahr unser 100-jähriges. Also es ist schon wirklich ein Dinosaurier. Es ist natürlich sehr komplex, diese Tätigkeiten alle unter einen Hut zu bekommen. Du hast betriebliche Tätigkeit, am Nachmittag war ich dann noch eben meinem Kunden mir was angucken, Neukunde, bin dann da in eine Reparatur reingerutscht, in Anführungszeichen. Hab denen auch helfen können. Das war natürlich immer, das ist immer total gut, wenn du dann einfach einen Notfall hast und dann einfach dem Kunden auch helfen kannst. Da kann der weiter produzieren. Solche Geschichten, das war auch noch ein Neukunde in dem Fall. Das ist natürlich dann eigentlich ein perfekter Tag gewesen. Mit dem kleinen Abstrich, dass ich dann um 19 Uhr irgendwann zu Hause war und dann mal geguckt habe, welche E-Mails dann über den Tag alle reingeflattert sind und was ich noch als Geschäftsführer tätigen muss. Ja, das sind so die Balance und ich mache es mittlerweile einfach so, wie du schon vorher angeschnitten hast, schnell entscheiden, das ist super wichtig, Prioritäten setzen und das ist im Endeffekt, das ist das, was den Alltag oder den Tag macht. Wir haben besten Terminierung mit den Kunden, das sind sozusagen die Säulen, die das Ganze abbilden, so von zeitlichen Plan her und die Zeiten zwischendurch versuche ich eben so effizient wie möglich zu nutzen, um gute Entscheidungen zu treffen. Die geschäftsführerische Tätigkeit und weitere Sachen damit noch ab.
Du hast ja eingangs auch von Komplexität gesprochen, dass du das etwas unterschätzt hast jetzt in der Nachfolge. Geht es dabei vor allem eben auch um all diese unterschiedlichen Aufgabenbereiche oder was genau steckt für dich hinter diesem Begriff?
Das ist ehrlicherweise einfach diese Unternehmerstruktur. Das ist eine GmbH in Deutschland und das war für mich gerade diese steuerlichen Sachen, sowas, das war für mich am Anfang nicht so wirklich insichtlich. Ich habe mich da etwas eingelesen, aber was es wirklich im Alltag mit sich bringt, was das für ein Aufwand ist, das Ganze abzubilden, das ist schon teilweise echt wild oder auch natürlich jetzt ausgemacht durch diese Standortverlegung oder Umfirmierung. Das ist einfach alles sehr hoher administrativer Aufwand, der dazu kommt. Das macht einem das Leben nicht unbedingt immer lang.
Kannst du das prozentual einschätzen, Henning? Also dieser aktuelle bürokratische Aufwand, was der so von deiner Zeit beansprucht?
Ja gut, ich mache mir das in meinem Kalender, führe ich das Ganze und track das auch so ein bisschen über die Farbmarke. Allerdings habe ich nur administrativ, wo auch, sag ich mal, kundenbasierende Administration mit reingeht, wie beispielsweise irgendwelche Richtlinien bestätigen, dass wir beispielsweise keine Kinderarbeit im Unternehmen vorfinden oder andere Sachen. Es gibt ganz viele so Lieferanten, Fragebögen. Das ist mittlerweile auch gerade bei größeren Unternehmen ein ganz schöner Zeitaufwand, der uns da auch betrifft. Und wir haben einen sehr großen Kundenstamm. Wir haben, ich glaube, mittlerweile 2600 ein paar Kunden oder sowas. Und da kommt dann immer wieder was, gerade von größeren, teilweise vierteljährlich. Wir möchten auch bitte eine Lieferantenqualifikation vielseitig. Ich möchte es wenigstens mal durchlesen. Also ich vertraue der KI da noch nicht so ganz, dass er da alles für uns, die Gruppe Haftete, rausfiltern kann, sondern es wird vielleicht auch mal der eine oder andere Satz drinstehen, der uns dann doch betreffen mag. Kontrolliere ich das schon auch gerade noch.
Ja.
Kostet immens viel Zeit leider manchmal.
Ja, nee, das ist ein guter Hinweis, Henning. Ich werde das auch nochmal prüfen. Unter anderem gibt es den VGSD-Verband, den Verband für Gründerinnen und Selbstständige mit bis zu 9 Mitarbeitenden in Deutschland. Und ich denke, da gibt es auch verschiedene Informationen zu diesem administrativen Aufwand. Also alle, die jetzt zuhören und sich das gar nicht vorstellen können, dass das eben so viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, je nachdem, welche Rechtsform auch dahinter steckt, um erstmal auch so einen Abgleich machen zu können. Ne? Habe ich die Ressourcen überhaupt, wenn ich über Nachfolge nachdenke? Also das nehme ich direkt nochmal auf. Und dann würde ich gerne nochmal erfahren, jetzt auch mit Blick auf deine ganzen Visionen, die du hast als Unternehmer und auch die Marktpotenziale, die du gesehen hast. Was hat dich so gereizt zu sagen, du übernimmst diese bestehende Firma, anstatt jetzt neu zu gründen? Weil dieses Unternehmerische, das bringst du ja schon was länger mit, ne? So, was du jetzt geteilt hast, so wie ich dich auch kennenlernen durfte. Warum die Nachfolge? Was hast du da gesehen?
Das Unternehmen, wie gesagt, ich kenne das Unternehmen aus der Vergangenheit. Ich habe das Potenzial schon damals gesehen und gedacht, da geht bestimmt noch mehr als damals so. Ich habe mir schon da so meine Gedanken gemacht. Es war aber nicht in der Umsetzung in der Phase. Dann bin ich in die Wirtschaft gegangen, eben habe da meine, in Anführungszeichen, kleine Karriere gemacht mit Einstieg als Servicetechniker und dann wieder als Projektmanager und habe aber selber immer gedacht, diese Firma hat so viel, was man mitnehmen kann, weil dieser Markt ist so nischig und es gibt so, auch vom Wettbewerb her ist das wirklich sehr überschaubar eigentlich. Und aber ist natürlich auch nicht ganz ohne von der Komplexität, von der technologischen. Und ich habe das ja schon, also ich habe das schon ja gelernt, ich bringe das mit, um da neu zu gründen. Also das im Endeffekt macht eigentlich keinen Sinn, ja, wenn so jemand geht. Das ist ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung, diese Kunden da nicht hängen zu lassen. Es gibt ja den Kundenstamm, es sind Menschen oder Firmen, die auf einen angewiesen sind, die Wagen sind auf dem eichpflichtigen Verkehr, da kommt das Eichamt, wenn die Waage nicht geht, darf der den nicht verwenden. Sie wird dann gesperrt und wenn eine Firma einfach eines Tages dann schließt, dann dürfen die sich auch erst neu umorientieren, etc., etc. Und das Ganze neu aufzubauen beziehungsweise nicht weiterzuführen, fände ich jetzt eigentlich eher wirklich eine Chance, die man liegen lassen würde. Deswegen war das für mich eigentlich nie eine Frage, das in dem Bereich selbst zu gründen, sondern auf jeden Fall da mit Nachfolger zu treten.
Ja, somit das typischste Thema ist, also wenn jetzt nicht unbedingt von außen auch diese Option reinkommt, wie bei dir jetzt im Austausch mit dem Altinhaber, erstmal die eigenen Suchkriterien zu definieren. Und wenn du das jetzt rückblickend machst, was würdest du sagen, so übergeordnet, was ist so das Wichtigste, wenn es darum geht, erstmal auszuwählen und auch zu entscheiden, dass das jetzt die Firma ist, die auch wirklich Potenziale mit sich bringt, ne, die du weiterentwickeln kannst?
Jedenfalls mal sehen, bevor ich mich da in irgendwas in so ein Unternehmen verliebe, dass ich da auf jeden Fall gucke, ist das ganze Ding, ist das valide, ist das solide, funktioniert das Ganze, ist das tragfähig. Es gibt viele Firmen, die sehen schön aus, die sind nur Höhlen, also das sind so schöne Wassermelonenprojekte, sind außen grün, innen rot, also Finger weg von sowas. Man kann sich auch komplett ruinieren mit so einer Übernahme. Es gibt Unternehmen auch gerade im Handwerksbereich, die sehen auf den ersten Blick vielleicht ganz gut aus, haben den Kundenstamm. Aber da sind dann 30 Jahre Investitionsstau und dann gehört das, sag ich mal, der Grund noch dem Eigentümer. Der möchte da auch nicht wegziehen. Man müsste das dann da weiter betreiben. Habe ich so ein bisschen aus meinem Bekanntenkreis solche Aktionen mitbekommen oder solche Geschichten. Davon würde ich abraten. Also man muss schon gucken, dass das wirklich tragfähig ist, das Ganze. Monetär, wie aber auch von den Fähigkeiten. Das wäre der nächste Punkt, wo ich drauf eingehen würde. Ich komme aus dem Handwerk, ich komme aus der Branche, habe da die technische Kenntnis. Persönlich vertrete die Meinung, dass der gerade in so einem KMU, der Geschäftsführer, schon auch wissen sollte, was da läuft, dass der technisch mit drinstecken sollte, das Ganze auch durchdringen und das ja auch, dass man seinen Mitarbeitern auch irgendwie vermitteln kann, dass er auch Ahnung hat, was er macht oder was er erzählt. Das ist, glaube ich, auch für die, dieses Team und für die ganze, für den Mitarbeiter Zusammenarbeit schon auch ein sehr relevanter Punkt.
Okay, und das zweite Thema, das geht immer einher auch mit diesen Suchkriterien, das ist das der Finanzierung. Ganz oft kommt so diese Frage, kann ich mir das überhaupt leisten? Und du hast das ja jetzt so sehr natürlich beschrieben, also ne, du bist dann zur Bank und dann hast du diese Finanzierung gestemmt. Was ist deine Perspektive da drauf? Was würdest du empfehlen, wenn jetzt Personen sagen, okay, ich traue mir das zu, ne? Ich habe das Skillset, ich habe meine Suchkriterien definiert, ich bin im Austausch mit Firmen. Was kann noch bestärken, wenn es um diese Finanzierung geht?
Generell werde ich vielleicht, oder würde ich dazu raten, das ist nicht zu Risiko vermeide, das Ganze. Ich kann da ganz offen drüber sprechen. Also wenn das nicht funktioniert, hier habe ich auch selber ein Problem monetär. Dann ist mein Geld weg. Also das, ich bin da all in gegangen. Das, glaube ich, ist aber auch wichtig, dieses Commitment zu haben, dass man sagt, ich mache das ein bisschen, möchte diese low-hanging fruits, ich möchte nur so ein bisschen der Unternehmer sein und eigentlich möchte ich dann nur so Geschäftsführer sein, ein bisschen arbeiten, Invest machen, dann später da was rausziehen. Das funktioniert nur auf ganz hoher Ebene und wenn du schon viel Geld hast, sonst wird das nicht klappen. Also sag ich mal, mit dem Normalbürger, der jetzt jemand, der aus dem Angestelltenverhältnis kommt, der es gespart hat oder vielleicht irgendwie sich noch kein Haus gekauft hat, der kann, wird da schon da mit genug Rücklagen reingehen können, das Ganze. Aber das wird einem die Bank auch erzählen, dass sie das komplett als Sicherheit haben wollen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Man sollte schon etwas mitbringen. Die Banken sind da ziemlich gnadenlos. Also, es ist nicht wie ein Hauskauf. Für die ist eine Firma wesentlich weniger wert. Das ist ein wesentlich höheres Risiko für eine Bank, das zu finanzieren. Das heißt, entsprechend sind die Zinsen, die sind nicht cool. Also, muss man ganz direkt sagen, das Ganze ist sehr stringent und das ist auch ein bisschen eine Kritik, glaube ich, hier möchte ich da auch äußern an unserem deutschen System oder ich kenne das aus anderen Ländern, wo das wesentlich besser funktioniert, Norwegen oder Schweden beispielsweise, in den Niederlanden, Risikokapital aufzutreiben. Das ist in Deutschland super schwierig. Wenn man das nicht privat noch irgendwie mit gestemmt bekommt oder private Unterstützung bekommt, wie es in meinem Fall war. Da waren ein paar ältere Herren, die da an meine Leistung auch geglaubt haben und mir da auch Kredit gewährt haben. Wenn man solche Möglichkeiten nicht hat, ist das in Deutschland super schwierig. Das ist echt traurig.
Okay, ja, danke, dass du das teilst, Henning. Also das passt dann auch wieder zum Aspekt des Bootstrappen. Finanzierung, in dem zum Beispiel im Familienfreundeskreis, im nahen Umfeld geschaut wird, wie gibt es da Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung? Ich habe jetzt den Austausch im Kopf mit Live. Wir sprechen sehr, sehr oft auch im Q&A über Nachfolge und er ist Finanzierungsexperte. Hast du dir da auch externe Unterstützung reingeholt, also wo es darum ging zu gucken, okay, du weißt jetzt, du möchtest die Firma übernehmen, es ist schon ganz klar, was ist auch der Kaufpreis? Hattest du wen, der mit dir drauf geguckt hat, bevor du zum Beispiel auch zu den Banken gegangen bist, oder hast du das komplett selbst gestemmt?
Ich habe mir schon juristischen Beistand dann nochmal geholt und habe aber auch diese ganzen Businesspläne und solche Sachen hatte ich selbst erstellt, weil ich mir natürlich mit den vorliegenden Zahlen vom Unternehmen und natürlich auch meinen Möglichkeiten das Ganze durchgerechnet habe. Aber ich kann das schon empfehlen, auch immer sprecht damit jemanden darüber, jemand mit reinholen, der auch wirklich sowas schon mal gemacht hat, gerade wenn man das zum ersten Mal macht und dann ist das schon irgendwie wirklich Vorteil, sich da Hilfe zu holen. Und die ganze Tragweite ist ja auch immens, wie ich schon vorher erwähnt habe, wenn das nicht funktioniert, ist nicht nur dein Unternehmen insolvent, sondern wenn es blöd läuft, du selbst auch mit. Das ist einfach eine Sache, die kann man mit einer guten Planung und Unterstützung kann man das durchaus mitigieren, das Risiko.
Hi du, hier spricht Stella und keine Sorge, es geht gleich weiter. Das ist nur eine ganz kurze Erinnerung daran, dass dir diese Folge von meiner Firma Businesswege zur Verfügung gestellt wird und eben nur möglich ist, weil da sämtliche Ressourcen reinfließen. Wenn du daher Unterstützung für dein eigenes Geschäftsmodell wünschst oder auch deinen Nachfolgeprozess planst, kannst du uns jederzeit kontaktieren und ein Erstgespräch vereinbaren. Viel Spaß beim weiteren Hören dieser Folge. Ja, super. Danke auch, dass du das so transparent teilst, weil ich glaube, dieser Aspekt des Risikos, also gerade in Deutschland, wo es jetzt auch gar nicht so forciert wird, dass wir unternehmerisch unbedingt alle tätig werden oder das nicht einfach so präsent ist, hilft das, ne, zur
Das
Einordnung.
ist nicht gewünscht, habe ich manchmal das Gefühl.
Danke, danke. Das trifft es wahrscheinlich noch besser, Henning. Genau. Und gleichzeitig ist das ja genau der Weg, zu dem wir hier auch motivieren wollen. Und da würde mich jetzt interessieren, was macht dir jetzt gerade am meisten Freude in dieser neuen Identität als Geschäftsführer, als Nachfolger, als Unternehmer? Also was ist so das, wo du sagst, dafür gehe ich auch durch all diese Herausforderungen und nehme dieses Risiko auf mich?
Na gut, das ist jetzt einfach dieser Punkt, dass ich jetzt das Gefühl habe, jetzt ist es mein Unternehmen in Anführungszeichen. Vorher war das ja noch ein altes Layout, eine alte Homepage. Das ist alles jetzt neu. Das ist so, wie ich das mit beauftragt habe, mitentwickelt habe, mit den Beteiligten, die da wirklich tolle Jobs gemacht haben, bis hin zu dem Unterstützung beim Umzug von diversen Personen. Ist das jetzt alles so mein Unternehmen? Und wenn du da mal wirklich abends rausgehst und dann die Tür zusperrst und stehst da vor diesem doch nicht ganz kleinen Gebäude mit Hallen dran und Rolltoren und da stehen deine Servicebusse davor mit einer Beschriftung drauf. Und das erfüllt dich dann schon mit Stolz und denkst du, wow, da kann noch was wirklich Gutes draus werden, weil du siehst, du hast bis jetzt noch gar keine große betriebliche Aktivität gemacht und du siehst dieses Potenzial und denkst, das wird richtig gut. Dann hast du dieses Gefühl einfach und das darum machst du das alles. Ich mache das nicht wegen irgendwelchen eventuellen Reichtümern oder vielleicht mal Geld, was da irgendwann kommt, sondern das machst du wegen der Sache, weil du ein gutes Team hast, weil du mit den Leuten auch mal am Mittag zusammensitzt, einfach eine gute Zeit hast. Und bei mir ist ein kleiner Punkt ist da aufgetreten, den ich durch meinen Außendiensteinsatz oft habe. Das sind diese flüchtigen Kontakte mit Menschen einfach. Dieser kurze Schnack, wie man so schön sagt, mit echten Leuten, die bei meinen Kunden arbeiten, an irgendeiner Fahrzeugwaage da irgendwelche Getreide einwiegen oder was auch immer. Und diese Kontakte, diese kleinen, das ist eine totale Bereicherung im Leben. Macht total großen Spaß. Und das ist auch einer der Punkte, wo ich merke, dieser Spaß an der ganzen Sache. Das ist so ein Punkt, wo ich weiß, dafür mache ich das auch.
Ja, total schön, dass du das teilst. Wir hatten das in einem anderen Podcast-Interview. Da ging es auch um die Freude an der Arbeit. Also wie können wir das schaffen, mehr Freude zu haben, ne? Und wirklich auch Sachen zu verfolgen, die uns langfristig motivieren, die auch nachhaltig sind. Also nachhaltig meine ich jetzt auch mit den eigenen Ressourcen umzugehen, weil das, was du jetzt eben in 16 Monaten alles gestemmt hast, das ist schon auch extrem herausfordernd, nicht nur unternehmerisch, sondern auch mental, auch so viele Hüte aufzuhaben, das alles zu managen, Umzug zu managen. Das ist schon echt eine ganze Menge. Und dann am Ende des Tages zu verstehen, wofür das Ganze ist, also diese Motivation klar zu haben, das hast du jetzt nochmal toll geteilt, Henning. Danke dir auf jeden Fall dafür. Und jetzt geht es bei dir ja auch darum, dass du ein Team übernommen hast. Und was würdest du sagen, du hast diese Change Curve, ne, so klassisch, schon eingangs einmal kurz benannt, also es gibt dieses Tal der Tränen, ne, oder in einer ähnlichen Ausdrucksweise, weil eben eine größere Veränderung erfolgt ist. Du bist jetzt eine ganz neue Person, die da das Unternehmen leitet. Was würdest du empfehlen, also jetzt auch für diesen guten Teamzusammenhalt, dass eben auch andere jetzt motiviert sind, mit dir gemeinsam weiter diesen Weg zu gehen?
Wenn du aus der Mitarbeiterperspektive guckst, kannst du natürlich sagen, es ist natürlich erstmal die Veränderung. Aber es waren auch für die Mitarbeiter jetzt sehr positive Veränderungen. Ich bin jemand, der sehr fordernd ist, auch als Geschäftsführer muss ich auch aufpassen, dass ich nicht zu fordernd bin. Manchmal, ich habe ein sehr hohes Tempo, das können viele Leute gar nicht mitgehen. Da muss ich mich selber auch immer ein bisschen einbremsen. Aber für diesen Veränderungen sind auch oft positive Veränderungen. Wir haben zum Beispiel es erreicht durch die Standortverlegeranlagung, haben alle einen kürzeren Arbeitsweg, aber nicht nur ein bisschen, sondern auch signifikant bis auf mich. Ich fahre weiter. Ich bin vorher mit der U-Bahn fahren können, jetzt brauche ich das Auto. Und da einfach noch ein wesentlich besseres Umfeld. Wir haben tolle Räumlichkeiten, wir haben Platz, wir haben Werkzeuge und Fahrzeuge erneuert und solche Sachen. Ich möchte natürlich auch, dass das Team auch eine bessere Umgebung findet. Ja, ich sehe mich immer als Servant Leader. Ich möchte den Leuten es ermöglichen, ihre Arbeit bestmöglich ausführen zu können, ihre Tätigkeit und auch mit den besten Mitteln. Und die möchte ich einfach zur Verfügung stellen. Das ist so meine Herangehensweise da. Ich sage, du kannst deinen Job hier, es wird nicht an den Lebensbedingungen mangeln oder an irgendwelchen Trainings oder was auch immer. Das stelle ich alles immer gern zur Verfügung. Wenn du was brauchst, sag mir Bescheid, um das auszufüllen. Oder wenn es an irgendwelchen Sachen hängt, dann spare ich auch nicht dran, weil es ist, glaube ich, super wichtig, dass die Mitarbeiter das einfach ihren Job gut machen können. Dass da nicht irgendwie heißt, nee, Müller, den Bürostuhl haben sie schon seit 30 Jahren, da sitzen sie gut auf, der passt doch zu ihrem Arsch. Also das ist, solche Sprüche muss man da nicht bringen. Und deswegen glaube ich, dass da schon auch für die ein positiver Effekt mit reingekommen ist.
Ja, auf jeden Fall. Also toll, dass du auch so direkte Praxisbeispiele benennst. Würdest du sagen, jetzt für diesen Teamzusammenhalt und auch für das ganze Thema Leadership, Führung, dass noch bestimmte Fähigkeiten wichtig sind? Wir haben es jetzt immer, sei es, es ist eine Neugründung, eine Firma entwickelt sich weiter und dann irgendwann wird ein Team aufgebaut oder eben bei der Nachfolge, du übernimmst ein Team direkt. Also was ist da wichtig aus deiner heutigen Perspektive, auch von der Persönlichkeit her?
Auf jeden Fall, was ich aus dem Projektmanagement schon mitgenommen habe, da waren auch sehr diverse Teams aus unterschiedlichsten, damals bei uns Nationen, Niederlassungen. Und du merkst relativ schnell, dass jeder Mensch seine Befindlichkeiten hat, das Ganze dann zu positiv zu nutzen, für ein Team die Fähigkeit, die Stärken rauszuarbeiten und aber auch die Schwächen ein bisschen zu mitigieren, das ein bisschen zu dämpfen und solche Sachen. Das Ganze eben zu gucken, wer im Team passt, in welche Rollen beteilige ich oder welche Aufgaben beteilige ich vielleicht um, damit dann, sag ich mal, ein guter Ablauf oder gute Ableute geschaffen werden. Und wichtig immer, die Leute mitnehmen und eine gute Kommunikation aufbauen. Ich habe eine der ersten Sachen, die ich adressiert habe, war im Unternehmen, weil ich wusste, dass das in der Vergangenheit eine ganz andere Richtung war. Ich habe gesagt, wir unterbrechen uns bitte nicht, wenn wir sprechen. Wir lassen den anderen ausreden und wir respektieren auch dem seine Zeit. Wenn der gerade konzentriert an was arbeitet, dann komme ich da nicht einfach reingeflattert und sage, wir brauchen jetzt dies und das, wie soll ich denn das und das machen? Sondern wir geben dem anderen den Raum, den er braucht als Person einfach, völlig unabhängig von der Arbeit jetzt einfach mal. Einfach den Respekt und auch die respektvolle Kommunikation auf Augenhöhe. Das war mir so einer der ersten Punkte, die ich adressiert habe. Also können wir das bitte so auf dieses Niveau bringen? Das wäre mir ein großes Anliegen, weil ich glaube, es hilft uns allen sehr viel weiter. Und das ist so ein Punkt, wo ich glaube, das war so ein sehr guter Start auch. Da habe ich schon ja auch gutes Feedback bekommen von den Leuten.
Ja, total gutes Beispiel, Henning. Mir kommen gerade tatsächlich so mehrere Gedanken in den Kopf von Erfahrungen, die ich selber hatte in meiner Rolle als Nachfolgerin. Und ich kann es unterschreiben. Kommunikation, ne, und auch von Anfang an da klare Grenzen einzubringen. Also einfach aufgrund der eigenen Persönlichkeit, aufgrund der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Und in einer anderen Solo-Folge, da spreche ich über Self-Leadership. Und da geht es erstmal um die 3 S. Genau, die Folge kann ich ja nochmal verlinken, aber ein Teil dessen ist es auch, das Bewusstsein zu haben über die eigenen Stärken und Schwächen. Das ist jetzt der erste Aspekt, ne? Das können wir uns selber aneignen oder wenn wir ein Team führen, auch immer dieses Bewusstsein zu haben, wie können wir die Menschen in ihren Stärken stärken? Also wie können wir Potenziale weiterentwickeln? Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Verantwortung, jetzt gerade auch mit einem Team, sei es ein festes Team, sei es ein Team aus Freelancern und überhaupt, wenn wir über neues Arbeiten auch sprechen, wie ist es möglich, auch andere Menschen zu erkennen und da gut im Einklang drauf einzugehen? Also eben diese Stärken, das habe ich selber so nie erlebt extern und das ist mir total wichtig und auch mit dem, was du jetzt gerade beschreibst, da viel mehr drauf einzugehen.
Ja, ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ich auch ein Kandidat bin. Ich weiß zum Beispiel, eine meiner Schwächen ist, ich bin nicht detailverliebt. Ich bin so jemand, der nach Pareto arbeitet, 80-20, das muss funktionieren. Aber ich bin niemand, der gerne irgendwelche Excel-Listen durchliest und dann da irgendwelche Sachen daraus filtert und macht und tut. Das ist überhaupt nicht so mein Ding, dieses Klein-Klein. Ich bin sehr froh, dass mir jemand den Hintergrund da unsere Buchhaltung hausintern macht, weil da Dinge, denen ich mich nicht sehr gerne auseinandersetze. Das ist nicht meine Ausprägung, das merke ich. Ich bin eher so jemand, der sagt, ich bin da der Visionär, da ist die Richtung, da geht's hin. Und die Umsetzung im Detail, das ist sind manchmal Aufgaben, die mir wirklich schon auch ich jetzt widerstreben, aber wo ich weiß, na gut, ich muss sie mitmachen, aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann würde ich es delegieren. Also das ist so ein bisschen noch die Probleme an der Unternehmensgröße, das ist noch etwas klein. Das heißt, so viel wird nicht delegiert, also es wird meistens auf meinen Schreibtisch zurückdelegiert. Das ist dann halt so ein bisschen der Punkt oder halt diese Beschreibung der vielen Hüter als Geschäftsführer in so kleinen Unternehmen. Du machst halt irgendwie doch alles oder sehr viel selbst.
Ja, das ist jetzt auch eine super Einschätzung von dir, das einfach nochmal zu teilen. Ne? Also was ist der Realitätscheck? Ich meine jetzt so frisch, wie du auch übernommen hast. Ja, vieles kommt wieder zurück zu dir. Und gleichzeitig, und das würde ich jetzt als eines der größten Potenziale auch herausstreichen wollen oder doch benennen wollen, diese Möglichkeiten der Automatisierung und Digitalisierung. Ne? Weil gerade im KMU, du hast jetzt schon gesagt, nächstes Jahr geht's in das 100-Jährige. Da sind ja ganz, ganz viele Prozesse einfach jetzt über Jahre lang schon entstanden. Und das Tolle ist, dass du jetzt im Verlauf der nächsten Jahre eben gucken kannst, okay, wo macht es Sinn, sei es mit KI, ne, sei es mit bestimmten Tools, Anpassungen vorzunehmen, damit eben diese Delegation weniger wird. Und zwar nicht nur in Menschen, sondern eben auch, indem wir Prozesse einfach digitaler gestalten. Also das sehe ich als Riesenchancenfeld jetzt so grundsätzlich, wenn wir über KMU sprechen.
KMU und KI ist ein ganz guter Punkt, dass du das aufgreifst. Und ich habe jetzt seit dem Monaten, eigentlich offiziell erst in ein paar Tagen einen neuen Mitarbeiter. Da war auch das Thema mit Scheinselbstständigkeit etc. Deswegen ist der auch jetzt mein Mitarbeiter geworden. Den kenne ich schon sehr lange. Der hat auch mal im Unternehmen mit mir gearbeitet und der Mann ist leitet mittlerweile eine große IT-Abteilung, aber der hat Bock auf ein kleines Projekt am Rande und das kleine Projekt ist mein kleines Unternehmen. Und der ist wirklich genial. Ich glaube, der hat mit 11 seinen ersten PC und ich kenne wenig Leute, die IT so verstehen und so drinstecken, sei es über Netzwerke, sei es über alle möglichen Dinge. Und der ist eben wahnsinnig tief in das Thema KI von Anfang an eingestiegen, weil er gesagt hat, das ist für mich der absolute Game Changer. Meine Arbeit, ich kann das runterdampfen als Manager, auch einen winzigen Prozentsatz des Operative, ich kann das alles automatisieren. Er sagt, Mensch, das müssen wir bei dir auch machen. Und wir haben jetzt angefangen, eine Entwicklungsumgebung aufzubauen im Unternehmen. Und wir wollen auch, ist da, sag ich mal, von Anfang an da mitfahren und unsere Prozesse und unsere Strukturen, sag ich mal, damit stark bearbeiten. Das heißt, das ist jetzt auch, wir wollen es wirklich aktiv nutzen, das ganze Thema. Und wir haben jetzt erstmal so eine Sandbox da aufgezogen, wo wir erstmal ein bisschen üben und testen. Und Sinn wird es irgendwann auch mit sein, gerade im Zuge der Nachwuchsgewinnung. Und das ist ja technisch sehr komplexes Thema, dass wir so einen virtuellen Mitarbeiter uns generieren aus unserer Wissensdatenbank, aus unserem Repository, da jemanden raus generieren, einen Virtual Companion, wie dann die neuen Mitarbeiter, wenn sie dann im Feld sind, mit an die Hand bekommen oder wenn sie auch bei uns in der Werkstatt arbeiten, den sie tragen können. Und der weiß alles, was das Unternehmen weiß. Der hat alle Anleitungen gelesen. Der kann Tipps geben zu allen Geräten, zur Fehlersuche im Generellen, was wir machen. Also der wird im technischen Bereich da sehr, sehr weit sein. Und das ist ja gerade so ein Pilotprojekt oder ein Projekt, an dem wir zusammenarbeiten. Das, glaube ich, habe ich richtig Bock drauf.
Ja, stark. Danke, dass du das teilst. Also das sind schon wieder Big News. Bei dir passiert immer was Neues. Immer wenn wir sprechen, ist das nächste große Thema da. Und ich finde es total toll, also eben zu sehen, was möglich ist, wenn eben auch Ressourcen gebündelt werden, gemeinsame Stärken reingeholt werden. Und vielleicht da noch kurz ein Shoutout an alle KMUs jetzt. Und auch wenn es darum geht, als Nachfolger jetzt demnächst zu übernehmen. Weil in Deutschland gibt es verschiedene Förderprogramme und eins davon ist INQUA, das heißt Initiative für neue Qualität der Arbeit. Und damit können KMUs in 6, die nennen das Gestaltungsfelder, eben die Firma auch digitalisieren. Und das kann total spannend sein, um zum Beispiel, was du jetzt auch gerade beschreibst, Henning, so KI-Prozesse zu implementieren und eben auch eine Förderung dafür reinzuholen. Also ganz oft ist das nicht bekannt und vielleicht das einfach an der Stelle, ne? Also du bist ja schon jetzt mittendrin, aber auch eben für andere mitzudenken und auch immer wieder zu gucken, ne, das Thema Finanzierung einer Firma ist das eine. Und wenn diese Firma dann übernommen ist, gibt es aber auch ganz, ganz viele Möglichkeiten durch Fördertöpfe, durch verschiedene Programme, die oftmals nicht bekannt sind und das auch einzusetzen, ne, als Unternehmer oder Unternehmerin.
Ja, spannend. Guter Stichpunkt oder ein gutes Stichwort von dir. Es ist oft nicht bekannt. Es ist super schwierig aus meiner Perspektive, irgendwelche Förderungen oder Unterstützungsmaßnahmen überhaupt zu identifizieren als Gründer oder Weiterführender. Das ist teilweise ein ziemlich wildes Unterfangen, da mal an die richtigen Quellen zu gelangen. Das ist, man braucht eigentlich schon wieder eine Beratung, um überhaupt durchzublicken für Leute. Es gibt das Gründerportal, da gibt es hier mal wieder was, da gibt es da was gefördert, dann macht der Freistaat was, dann macht die AK was. Aber so richtig gebündelt, wo man sagt, hier ist eine Seite mit den ganzen Links und den Möglichkeiten drauf, das wäre nochmal wirklich gut. Oder vielleicht gibt es auch so eine Seite, aber ich habe sie nicht gefunden, weil sie schwer zu finden ist. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Ja, nehme ich mit, Henning. Also es gibt Förderdatenbanken, aber wie so oft in Deutschland, das ist da alles ein bisschen unterteilt und dann ist das immer bundeslandspezifisch, was ist hier möglich, was ist da möglich. Ich werde aber einen Link einfach mal in die Shownotes packen, dann auch nach diesem Interview, da auf jeden Fall drauf zugegriffen werden kann. Und ansonsten, genau, also eine gute Anlaufstelle sind die lokalen IHKs, Industrie- und Handelskammern, und die HWKs, Handwerkskammern, um da kostenlos, also die werden refinanziert natürlich über die Unternehmensbeiträge, aber zumindest Unterstützung reinzuholen, wenn es darum geht, okay, was gibt es für Optionen für mich? Also so als direkte Idee. Und dann würde ich jetzt mit Blick auf die Zeit auch gerne meine Abschlussfrage stellen wollen. Henning, was ist denn mit dem heutigen Blick auf dich als Unternehmer deine Definition von Erfolg?
Definition von Erfolg. Erfolg ist für mich, wenn ich mich erfüllt fühle durch das Getane sozusagen. Und wenn das auch noch zum Leben reicht. Das ist zwar etwas einfach jetzt formuliert, aber im Endeffekt geht es darum, ich kann mich damit identifizieren. Ich fühle mich in dieser Bedürfnispyramide ganz weit oben eingeordnet. Und für mich ist das der Erfolg. Wenn ich den Mut aufgebracht habe, den Weg dahin zu gehen, ihn umsetze und es am Endeffekt auch dann noch, ich meine, ich davon leben kann. Ich brauche da keine Reichtümer dazu, sondern einfach ein normales, entspanntes Leben. Das ist, vielleicht wird das Entspanntes nicht stattfinden, aber ein finanziell entspanntes Leben.
Okay. Ja, vielen Dank, Henning. Also Auch da hast du jetzt nochmal die Umsetzung genannt und das ist ja auch das, wofür du stehst. Also du hast unglaublich viel umgesetzt jetzt alleine in eben diesen letzten 1,5 Jahren und danke, dass du das hier so transparent teilst, weil es braucht auf jeden Fall auch da mehr Zugang zu Erfolgsgeschichten und aber auch diesem Realitätscheck. Also was bedeutet das jetzt, in dieser Rolle zu sein? Und ja, ich finde, es ist eine ganz tolle Folge und freue mich, wenn die live geht. Danke dir.
Ja, ich habe zu danken. Danke für das schöne Interview und für die Unterstützung auch in der ganzen Zeit. Muss ich auch nochmal adressieren, ja auch öffentlich. Das war eine große Hilfe. Unsere Sessions, die wir hatten, hat mich auch da sehr viel weitergebracht.
Hast du Mehrwert aus der heutigen Podcast-Folge für dich mitgenommen? Schön, dass du dabei warst und ich freue mich, dass du diesen Businessweg heute begleitet hast. Wenn du dir mehr Austausch zu deinem eigenen Geschäftsmodell und der Weiterentwicklung wünschst oder auch den eigenen Nachfolgeprozess planst, dann kannst du unser Team jederzeit kontaktieren und uns per E-Mail schreiben oder ein direktes Erstgespräch vereinbaren. Dann können wir nämlich gemeinsam schauen, wie wir dich am besten begleiten und auf deinem Weg unterstützen können.